Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Ja, Montag kamen viele Aspekte zusammen. Der Abschwung ist ja jetzt schon anderthalb Wochen am Laufen und wir hatten eine vollkommen überzogene Börsensituation. Wir haben schon in den letzten Monaten die Risiken in den Märkten vollkommen ausgeblendet. Das war ein völliger Wahnsinn, was an den Börsen in den letzten Monaten passiert war. Es war ein in sich abgeschlossenes Casino, das sich überhaupt nicht drum gekümmert hat, was außenrum passiert ist. Man hat zunächst die Entwicklungen, die schon sich dramatisch ankündigten aus China, vollkommen ignoriert. Dann hat die Börsen weiter von einem Hoch zum nächsten gezogen. Auch die Abkühlung der Weltwirtschaft hat man ignoriert. Also die Börsen waren für einen langen Zeitraum ein in sich abgeschlossenes Casino. Man hatte den Eindruck, der Tisch ist manipuliert. Egal was passiert, es fällt immer schwarz. Und falls rot fallen sollte, greift der Croupier die Notenbank ein und setzt wieder auf schwarz. Und so wurden immer mehr Investoren an diesen scheinbar manipulierten Tisch gezogen und jeder setzte noch mehr Geld drauf. Aber es hatten wir in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal solche Phasen gehabt und die enden dann, wenn plötzlich die Casinotür aufgerissen wird und man erschrickt, was da draußen jenseits des Casinos eigentlich passiert. Und das ist in der letzten anderthalb Wochen passiert. Plötzlich kommt dieses Virus nach Europa, es kommt in die westliche Welt und man stellt fest, dass das nicht irgendwas Abstraktes ist, was in China passiert, sondern hier ganz real Lieferströme und Situationen erzeugt, die man noch überhaupt nicht im Griff hat. Dazu kam dann das, was Sie ansprechen, nämlich die große Überraschung, was den Ölpreis angeht. Wir haben natürlich jetzt durch die wirtschaftlichen Fullstop, den wir in China erlebt haben, einen Einbruch der Ölnachfrage mit entsprechenden Folgen für die nächsten Wochen und Monate. Die Ölnachfrage weltweit wird massiv nach unten gehen. Und das bedeutet natürlich für die Ölförderländer große wirtschaftliche Probleme. Allen voraus natürlich Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist vollkommen vom Ölexport abhängig. Saudi-Arabien fördert Öl zwar sehr günstig mit etwa $20 pro Barrel, braucht aber einen extrem hohen Dollar von 80 bis 90 Dollar pro Barrel für einen ausgeglichenen Haushalt, da sie sehr hohe Ausgaben im Rüstungssektor haben, aber natürlich auch in der Bewirtschaftung des Landes. Das Königshaus Saud kauft sich in weiten Bereichen die Loyalität seiner Bürger über staatliche Ausgaben. Und das hat Saudi-Arabien in den vergangenen Jahren schon in wirtschaftliche Probleme gebracht. Jetzt der niedrige Ölpreis hat natürlich zu entsprechenden weiteren Problemen geführt. Und absehbar, dass jetzt noch weniger Öl weltweit nachgefordert wird, scheint Saudi-Arabien jetzt in eine Paniksituation gebracht zu haben. Die brauchen eins dringend Cash. Und wenn man Geld braucht, dann haut man alles auf den Markt, was man schnell zu Geld machen kann. Also, ich sag mal flapsig, Saudis Resterampe. Es wird alles an Öl rausgehauen und gefördert, was irgendwie auf den Markt zu drücken ist, um Dollars reinzubekommen. Man fördert noch immer unter diesen Verkaufspreisen, der Rest der Welt über diesen Verkaufspreisen. Und so sagt man sich, ich bin mir näher als mein Nachbar, ich hau jetzt mal mein Öl auf den Markt und mach's über die Masse, bekomme so viel Geld wie möglich rein, um meine Zahlungsfähigkeit zu erhalten. Was mit dem Rest der Welt passiert, interessiert mich gerade einen feuchten Kehricht. Aus saudi-arabischer, ich sag mal, Notsicht nachvollziehbar, aber mit entsprechenden Konsequenzen für die Weltfinanzmärkte und für die Weltwirtschaft. Natürlich, Russland ist auch eines der Länder, die ganz maßgeblich von Rohstoffexporten abhängig sind. Zuvorderst natürlich auch Öl und Gas, aber auch weitere Rohstoffe. Die sind nicht so reduziert nur auf das Erdöl. Aber natürlich als wesentlicher Rohstoffexporteur ist natürlich Russland von der jetzigen Entwicklung massiv betroffen, da die Nachfrage nach Rohstoffen aller Art durch diesen Fullstop der Weltwirtschaft nach unten geht. Das betrifft auch Südamerika, Brasilien und natürlich auch Russland. Und das natürlich Konsequenzen dann auch für die russische Börse hat, vollkommen in sich schlüssig. Ich würde es weniger als einen Ölpreiskrieg um Marktanteile und wie man das früher gesehen hat und man schubst sich da ein bisschen, versucht da sich besser zu positionieren. Ich sehe hier eine reine Panikaktion. Ich sehe, dass hier wirklich die Not, dass die Situation diktiert und nicht ein geostrategischer Schachzug, sondern schlichtweg die Saudis brauchen Geld und zwar händeringend und viel und sehen keine Möglichkeit mehr, es über einen höheren Preis und eine niedrigere Masse zu machen, sondern sehen nur noch die Möglichkeit, es über die Masse zu machen und das so schnell wie möglich Öl auf den Markt zu pumpen und sagt, kauft's bei uns ist billiger als woanders. Hauptsache, wir kriegen Dollar in die Kassen, denn wir brauchen sie dringend. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich eine Erleichterung für Ölverbraucher, sei das Unternehmen, aber auch amerikanische Unternehmen, Haushalte etc. pp. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Belastung für die Ölindustrie weltweit und die Banken, die hinten dran stehen und dort Kredite vergeben haben. Die amerikanische Ölindustrie, die Fracking-Industrie braucht deutlich höhere Ölpreise, um profitabel zu arbeiten. Das heißt, die werden sehr schnell ihre Kapazitäten runterfahren, können dann ihre Kredite schwieriger bedienen. Das bringt natürlich entsprechende Konsequenzen. Wie gesagt, Amerika hat auf der anderen Seite die Vorteile durch einen niedrigeren Öleinkauf. Aber Amerika ist ja inzwischen praktisch zum Netto-Ölexporteur geworden. Das heißt, die Probleme für Amerika, die Nachteile für Amerika, vor allem auch für die Finanzwirtschaft, die ganz akut betroffen ist, sind dramatisch, sind negativer als die Vorteile. Das wäre meine Nachfrage gewesen. Welche Lehren haben wir denn gezogen? Also das Casino ging genauso weiter. Es wurde genauso weitergemacht. Und man hat ja gelernt, dass es funktioniert, dass man eh wieder gerettet wird. Also ich sehe nicht, dass wir da wesentliche Lehren draus gezogen haben. Ja, man hat einiges getan im Versuch, die Banken stabiler zu machen. Wobei das, was man jetzt so trommelt, die Banken sind ja jetzt so viel stabiler als damals. Das ist auch ein schönes Pfeifen im Wald. Mehr ist es nicht. So sehr viel stabiler sind die auch nicht. Auch die Eigenkapitalpuffer, die man jetzt hat, wo man ist ganz stolz ist, dass man 13% Eigenkapitalpuffer hatte. Das hatten die Schweizer Banken bis 2008 auch und wir haben gesehen, wie schnell die aufgebraucht waren. Also wenn es hier zum Schwur kommt, dann wird das nicht reichen und man darf eines nicht vergessen. Die europäischen Banken, die standen schon, für die war es schon schwierig vor der jetzigen Krise. Im letzten Jahr hatten wir schon große Probleme. Italienische Banken standen bereits mit dem Rücken zur Wand und wir sehen die Probleme auch bei deutschen Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, was wir da diskutiert haben. Jetzt haben wir ausgerechnet in Italien, in dem Land, in dem die Wirtschaft schon schwach war, in dem die Banken mit dem Rücken zur Wand standen, haben wir jetzt einen Full Stop der italienischen Wirtschaft, eine vollkommene Blockade von Nord bis Süd. Das heißt, dass jetzt hier Kreditausfälle bei den Konsumenten, bei den Unternehmern zuhauf in den nächsten Wochen und Monaten zu erwarten sind, mit entsprechenden Konsequenzen für die ohnehin schon hochstrapazierten italienischen Bankbilanzen, Kettenreaktionen daraus auf die europäische Bankenwelt. Ich glaube, das wird heute noch viel zu wenig diskutiert. Da müsste schon ein kleines Wunder geschehen, das man nie ausschließen kann. Wunder gibt es immer wieder, dass diese Nummer nochmal sanft abgefangen wird und nicht zu einer größeren Eskalation führt. Für die deutsche Wirtschaft sehe ich das genauso dramatisch und Deutschland ist nicht ansatzweise vorbereitet auf das, was da auf uns zukommt, sei das wirtschaftlich oder auch gesundheitspolitisch, auch wenn es anders dargestellt wird. Wir haben sträflich vernachlässigt, auf die aktuelle Situation zu reagieren. Die wirtschaftliche Abkühlung war absehbar. Amerika und China sind schon seit mindestens Trumps Amtsantritt 2016 auf direktem Konfrontationskurs, was die Wirtschaft angeht. Und es war klar, dass Amerika, China im Kampf um die geostrategische Machtausrichtung zunehmend unter Druck setzen wird und es zu einem massiven Wirtschaftskrieg zwischen beiden kommen wird. Und der hat gerade erst begonnen und hat jetzt eine neue Stufe im Zusammenhang auch mit dem Virus erreicht. Das ist ein wirklich fatales Zusammentreffen zweier Ereignisse. Und selbst ohne den Virus wäre Amerikas Druck auf Chinas Wirtschaft immer größer geworden. Und Deutschland war nicht ansatzweise darauf vorbereitet, obwohl wir wie kaum ein anderes Land von China abhängen in unserer Automobilindustrie. Aber wir haben getan, als würde uns das alles nichts angehen und haben uns gewundert, wie die Wirtschaft zunehmend unter Druck kommt. Jetzt mit einem Fullstop der chinesischen Wirtschaft dazu und den Problemen entsprechend durch den Virus in Europa, in Italien, in Deutschland gerade beginnend. Ich glaube, auf Deutschland kommt auch wirtschaftlich etwas zu, was wir in seinen Folgen noch gar nicht abschätzen können. Auch das ist natürlich ein Aspekt, der sicherlich im Interesse der westlichen Geostrategie war, aber ganz sicherlich nicht im Interesse der europäischen oder der deutschen Wirtschaft. Und hier sieht man einmal mehr, dass, wenn es dann drauf ankommt, am Ende die Geostrategie immer wichtiger ist als die wirtschaftlichen Fragen. Erst kommt die Geostrategie, dann kommt die Wirtschaft. Sonst wäre Deutschland sicherlich nicht bereit gewesen, wirtschaftlich Milliardenschäden in Kauf zu nehmen, um einen geostrategischen Aspekt zu unterfüttern. Ja gut, die Bundesregierung wird auf die alten Maßnahmen zurückgreifen, die sie schon 2008 gezogen hat, Kurzarbeitergeld, die Situation zu stützen, die Situation zu stabilisieren. Das hat damals gut funktioniert, ist auch sicherlich jetzt die richtige Maßnahme. Was die Gesundheitspolitik angeht, hätten wir viel früher reagieren müssen. Die Meldungslage war eindeutig, was da auf uns zurollt. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man noch abgewartet hat, bis die Faschingsfeierlichkeiten durch sind und alle möglichst eng zusammengerückt sind und gekuschelt und gebutzelt haben. Bevor man dann am Aschermittwoch angefangen hat zu sagen, oh, es ist wohl doch schlimmer. Das hätte einem auch 5 Tage früher einfallen können. Man hätte da sicherlich viel an Ausbreitung vermeiden können. Wir sind in vielen Dingen zu spät in der Reaktion in Deutschland. Und das betrifft die gesundheitliche Situation. Das betrifft aber ganz wesentlich auch die wirtschaftliche Situation. Wir warten, bis es nicht mehr zu übersehen ist, um dann irgendwelche Notmaßnahmen zu machen, anstatt im Vorfeld zu reagieren. Aber das sehen wir in Deutschland leider schon seit vielen Jahren, dass wir da hinter der Kurve sind. Ja, dass die Lieferketten in Gefahr sind, ist vollkommen klar in der Natur der Sache. Wir sind in der westlichen Welt massiv abhängig von Asien, im Wesentlichen von China, von Zulieferung in Medikamentenbereich, in allen möglichen Bereichen, Technologie, Ernährung, egal über was wir reden, auf allem natürlich aber auch chemische Produkte, Haushaltsreiniger etc. PEP, ganz wichtig aktuell natürlich die Medizin. Und wir hatten schon letztes Jahr in 2019 die Berichte der Apotheken, dass wir einen Medikamentenengpass in Deutschland haben. Dass viele Medikamente nur schwierig zu liefern sind, praktisch eine Notbevorratung stattfindet, Lieferengpässe da sind, weil es zu Verzögerungen, zu Problemen mit den Lieferungen aus Indien und aus China kam, wegen Verunreinigungen etc. pp. Jetzt braucht Asien diese Medikamente selbst vor Ort und viele Fabriken fallen aus, die Vorprodukte liefern oder Generika liefern. Diese Medikamente und diese Vorprodukte werden dann in unseren Lieferketten in der Folgezeit fehlen. Procter & Gamble, der große Hersteller von Haushaltschemikalien, hat eine Analyse gemacht, dass 17.000 seiner Produkte durch Lieferausfälle aus China gefährdet sind, die sonst in den Regalen zu finden sind. Also man muss sich in einer Welt, in der wir leben, in der es nicht mehr üblich ist, sich Kartoffeln in den Keller zu legen, was ja über Jahrhunderte üblich war und auch übrigens die Bundesregierung seit vielen Jahren empfiehlt, dass man für einige Wochen Vorräte zu Hause hat. Das war in allen Zeiten 12.000 Jahre Menschheitsgeschichte normal, Vorratshaltung zu betreiben. Aber in der modernen Zeit, in der man meint, von all dem losgelöst zu sein, mit dem alles per Knopfdruck und just in time funktioniert, Amazon innerhalb des Tages liefert, muss ich mir nichts mehr in den Keller legen, kommt nämlich genau das, wenn diese just in time Lieferung ausfällt, die Lagerhaltung nicht mehr stattfindet, dass dann diese Lieferketten sehr schnell zu drastischen Problemen bei der Bevölkerung führen. Und jetzt machen die das, was man in 12.000 Jahren Menschheitsgeschichte immer gemacht hat, sich Vorräte anzulegen. Das hätte man allerdings in den letzten Jahren schon tun sollen und permanent haben sollen, da man den Leuten aber gesagt hat, braucht ihr nicht mehr oder sie sich's abgewöhnt haben. Deshalb müssen sie jetzt das nachholen, was sie in Jahren zuvor nicht getan haben. Und das strapaziert natürlich die jetzt unter Belastung stehenden Lieferketten zusätzlich und führt zu den leeren Regalen, die wir derzeit an den einen oder anderen Stellen sehen. Also wenn Sie sich die Situation anschauen, dann werden Sie feststellen, dass überhaupt noch nicht viel passiert ist an den Märkten. Der S&P ist gestiegen, also der amerikanische Hauptindex, der breite Index in den USA, ist gestiegen von um die 700 Punkte, 666 Punkte waren es, glaube ich, im Tief 2009 auf jetzt weit über 3000 Punkte, ohne eine wesentliche Korrektur gezeigt zu haben. Und wir bekommen jetzt entsprechende Korrekturen, die noch im überschaubaren Rahmen sind. Also hier ist noch gar nicht viel passiert. Also selbst eine Halbierung der Indizes von der Spitze ab wäre eine normale, gesunde Korrektur der Aufwärtsbewegung seit 2009 und würde noch nicht mal ein krisenhaftes Szenario einpreisen. Also ich glaube, Es müsste auch hier ein kleines Wunder grenzen, das vielleicht die Notenbanken erzeugen könnten, dass die Märkte sich hier schnell wieder stabilisieren und steil nach oben gehen. Kann man nicht ausschließen. Wir handeln an der Börse immer nur Wahrscheinlichkeiten. Und ich bin nach 30 Jahren Börse zur Demut gelangt, dass man über nichts sicher sein kann. Man muss immer damit rechnen, dass auch das Unwahrscheinliche passiert. Also auch ein steiler Anstieg wieder auf neue Allzeithochs ist im Rahmen des Möglichen. Ich halte es jedoch für die deutlich geringere Wahrscheinlichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass die Sache hier noch sehr viel stärkere Impulse nach unten bekommt und wir erst den Anfang der Korrektur des Abverkaufs gesehen haben. Ich würde jedem empfehlen, hier dringend die Finger aus dem Markt zu halten. Noch dazu, da wir in den USA aktuell eine geostrategische Entwicklung sehen, ein geostrategisches Interesse an Kursbewegungen, die wir da nicht außer Acht lassen dürfen. Wir haben Wahlkampf in den USA. Bis vor wenigen Wochen war es fast ausgemachte Sache, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Donald Trump braucht eine starke, stabile Wirtschaft, eine starke, stabile Börse für die Wiederwahl. Das, was jetzt passiert, sei es den Virus, sei es die Situation an den Börsen, ist für Trump eine Katastrophe bezüglich seiner Wiederwahl. Das bedeutet, dass seine Widersacher im eigenen Land ein großes Interesse daran haben, dass das Thema Virus möglichst laut auch wahrgenommen wird und dass die Börsen auch möglichst in Unruhe sind, weil das hilft einer Abwahl Trumps massiv. Und deshalb, wir haben momentan nicht nur die politischen oder die gesundheitlichen Fragestellungen und die weltwirtschaftlichen Fragestellungen, sondern eben auch noch die innenpolitisch-strategischen Fragestellungen. Und die haben durchaus einen großen Einfluss auf die amerikanischen Börsen, die am Ende für die Weltbörsen verantwortlich sind.
Das war der RT Deutsch Podcast.